herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Politischen Pausen-Podcasts, zu einer neuen Folge mit Christina Krömer, die heute mein Gast ist. Sie ist Gründerin und leitende Koordinatorin eines Demokratieprojekts, das da heißt Metropolis. Und wir wollen genau über dieses Demokratieprojekt auch miteinander sprechen. Metropolis ist ein innovatives Demokratieprojekt, das seit 2019 den öffentlichen Nahverkehr als Ort für gesellschaftliche Begegnungen und politischen Diskurs nutzt. Und was das genau bedeutet, wie das funktioniert, darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frau Krömer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, wir starten mal direkt und blicken mal rein, was das eigentlich ist, was Sie machen. Es gibt den Verein Metropolis e.V. Sie haben 2023 für Ihre Arbeit den Deutschen Engagementpreis in der Kategorie Zusammenhalt leben gewonnen. Und das Ganze ist eine Kombination zweier Begrifflichkeiten, Metro, französisch Stadtbahn, und Polis, griechisch für Stadtgesellschaft. Es geht um Demokratie, und vielleicht können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Woher kommt das und was genau tun Sie da?
Also mir kam die Idee zu Metropolis, also Sie haben das ganz richtig eingeleitet. Es geht mir tatsächlich um die Verbindung von diesen zwei Begrifflichkeiten, die eigentlich total Sinn zusammen ergeben, nämlich dass da, wo Mobilität ist und Menschen von A nach B gebracht werden, natürlich auch die Menschen sind, sich ganz selbstverständlich jeden Tag versammeln, ohne dass sie eine Einladung bräuchten, sondern sie nutzen es ja gerne, zur Fortbewegung. Und ich habe gedacht, das ist der perfekte Moment, wo alle da sind, nichts zu tun haben und aber auch nicht so richtig weggehen können, anders als an öffentlichen Plätzen, wo Menschen ja auch versuchen, andere ins Gespräch manchmal zu bringen, zum Beispiel Greenpeace oder andere gesellschaftliche Akteure. Und ich kenne das selbst von mir, man geht so schnell dran vorbei und hofft, dass man nicht gesehen wird. Und in der Bahn ist das aber anders. Und die Zeit des Schweigens, die ist eigentlich aber perfekt, um sie ein bisschen anders zu nutzen und damit mit sinnvollen Gesprächen über die Herausforderungen unserer Zeit zu füllen. Und mir kam die Idee damals, 2014, 15, 16 so. Das wurde, hat sich über verschiedene Ereignisse, die ich selbst gar nicht erlebt habe, aber von denen ich erfahren habe, nämlich, dass es in der Straßenbahn hier in Dresden aufgrund des Auftretens von Pegida zu ganz vielen schwierigen Situationen kam, wo Menschen miteinander, sagen wir mal, sehr ungut Themen oder gesellschaftliche Konflikte ausgetragen haben. Und für mich war das der Moment zu denken, genau, alle sind da. Man muss sie gar nicht erst großartig zusammen in einen Raum bringen und viele Flyer verteilen und ganz viel Werbung dafür machen, sondern da in dem Alltag, wo Menschen aufeinandertreffen und gesellschaftliche Sollbruchstellen sich zeigen, kann man genau an der Stelle sagen, Leute, wir schaffen das, aber wir müssen es ein bisschen besser machen. Aber gut, dass ihr hier seid. Wir nutzen einfach genau diesen Moment zwischen den ganzen Tüten und den Kindern, und weil so ist ja Leben. Das bewegt sich vor allen Dingen in Alltagssituationen vorwärts. Und das nutzen wir, um neu darüber nachzudenken, ob wir nicht besser miteinander umgehen können.
Das ist sehr, sehr interessant, sehr spannend und ja auch sehr kreativ. Und Sie greifen damit ja auch ein Demokratiekonzept auf, was Demokratie eher als eine Lebensform, denn ein institutionalisiertes oder institutionelles Demokratieverständnis unterstreicht. Ich habe in anderen Podcast-Folgen ein ums andere Mal mit meinen Gästen über Sprachlosigkeit, über Kommunikationsstörungen in unserer Gesellschaft gesprochen. Der Rechtsruck klingt da eben auch an. Wieso sind Sie ausgerechnet jetzt darauf gekommen, zu sagen, Demokratie als eine Lebensform rücken wir ins Zentrum? Ist es von der Sache her gedacht, also von dem Ort, wo die Begegnung stattfindet? Oder war das quasi auch so die Überlegung zu sagen, alles andere gibt es schon, da gibt es auch Forschung und so weiter, denn Ihr Projekt, da werden wir vielleicht am Ende dann auch nochmal eingehend drüber sprechen, findet ja datenmäßig auch mittlerweile Eingang in die Forschung und in den Transfer, und von daher interessiert mich das, wo das eigentlich herkommt, dass Sie genau dieses Demokratieverständnis zugrunde legen.
Genau, also ich habe Politikwissenschaft studiert und damals in den Nullerjahren war eine dieser Riesenthemen in der Politikwissenschaft, wie kriegen wir eigentlich die Leute motiviert, politisch interessiert zu sein? Also Politikverdrossenheit war damals das große Schlagwort, und es war irgendwie Genau, es war nicht so richtig, nichts hat so richtig gedrückt, sagen wir mal, gerade auch aus der Jetzt-Perspektive heraus. Aber es war klar, Politik wird mit alle 4 Jahre oder Demokratie wird damit verbunden, dass alle 4 Jahre gewählt wird und nichts weiter. Und dazwischen sind aber keine, also großen dramatischen Konfliktlinien zu erkennen. Und es war irgendwie so ein bisschen, Politik macht das eher auch wie so ein kleiner Dienstleistungsbetrieb oder so ist die Perspektive da drauf. Ihr wählt uns, wir machen den Rest und dann wird das schon alles gut werden. Und dann hat sich aber gezeigt, dem stimmt gar nicht. Sondern wenn Krisen kommen, dann geht es eben darum, auf eine sehr konstruktive Art und Weise nicht nur in der Politik darüber nachzudenken, was jetzt helfen kann, sondern in der Gesellschaft eine ganz andere Diskurs- und Demokratiefähigkeit eben auch zu haben. Und das entsteht einfach nicht nur so, weil wir hier in eine Staatsform reingeboren wurden, die zufällig ein demokratisches System zugrunde gelegt hat, sondern wir atmen ja nicht die Luft ein und damit werden wir automatisch zu Demokratinnen, sondern das ist ein langer, langer, sehr schwieriger Weg, tatsächlich sich in Bezug immer zum Rest der Gesellschaft setzen zu können und dann natürlich, ja, wir sind eine globalisierte Welt, am besten auch noch zu diesem ganzen Rest des Globus und auch noch der Menschheitsgeschichte. Also wo kommt das eigentlich her, wie wir hier ausgestattet sind, wie wir mit Problemen umgehen, die uns erreichen? Und das ist ja, das braucht unglaublich viel, ja, Toleranz gegenüber Menschen, gegenüber anderen Positionen. Und insofern kann das eigentlich gar nicht gut funktionieren. Also schon, wenn man ein bisschen logisch darüber nachdenkt, dass das alles Politik macht und die Menschen folgen dann einfach so, sondern mehr und mehr wurde klar, ah nee, die Menschen wollen sich auch einmischen. Also wir sind 2019 in die Bahn gegangen und hatten natürlich extreme Angst erstmal und ich habe auch jahrelang gesucht, wer mit mir dieses Projekt umsetzen würde, weil ich wollte es auch schon nicht alleine machen. Und dann war aber die Stimmung war unglaublich gut. Also Menschen waren sehr wohlwollend uns gegenüber und 2000 nach Corona, als wir wieder zurück in die Bahn gingen, war es total klar, die Stimmung ist eine andere geworden und die Menschen wollen jetzt nicht einfach nur ein nettes Gespräch. Also diese Zeit ist vorbei, das haben die uns auch sehr deutlich gesagt, sondern die Menschen wollen Teilhabe, die wollen mitentscheiden können, mitentwickeln können und gleichzeitig tun sie das mehr und mehr auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht hilfreich ist, sondern die sagt, also das ist meine Meinung, und die muss jetzt so oder so ein bisschen ähnlich umgesetzt werden. Und wenn sie das nicht wird, dann darf ich die Meinung praktisch aber auch gar nicht vertreten. Und so einfach und simpel ist es natürlich nicht, weil man muss ja in die eigene Position, die eigene Lebenswelt in Bezug zu einem viel größeren Kontext setzen. Und diese Übertragungsleistung, die fehlt ganz häufig. Und je entfernter wir als Gesellschaft werden voneinander, umso weniger passiert das auch. Und deswegen braucht es eine Initiation dazu. Es passiert nicht automatisch, dass Menschen in dieser Zeit miteinander ganz neu beginnen, über Dinge nachzudenken, ohne dass sie dazu aufgefordert werden im Alltag, sondern es muss unterstützt werden. Und wir sind sozusagen diese Unterstützung im Alltag.
Können Sie das vielleicht mal ganz konkret beschreiben, wie stelle ich mir das vor, wenn Sie in die Bahn gehen und dann Menschen ansprechen? Das kann ja auch ein bisschen was Seltsames haben. Ich sitze da vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Ich bin in meinen eigenen Gedanken. Ich mache mir Gedanken, was ich vielleicht noch alles erledigen muss. Ich bin vielleicht genervt von etwas, was an dem Tag passiert ist. Und dann kommen Sie rein und sagen, wollen Sie mal über Demokratie sprechen? Oder geht das ganz anders? Und Sie haben auch gesagt, Sie machen das im Team. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben.
Ja, wir sind immer zu dritt. Wir beginnen immer an einer Endhaltestelle. Also wir gehen zur Endhaltestelle jeglicher Linie, die wir befahren in einer Stadt und richten da so minimal unseren Gesprächsraum ein. Das sind immer 4er-Sitzplatzgruppen, die sich gegenüber liegen. Und dann kleben wir so selbstklebende Folie innerhalb so, dauert nur ein paar Sekunden, an die Fenster. Und dann haben wir so ein bisschen räumlich markiert, dass wir da sind. Und dann setzt sich zwei Teammitglieder setzen sich jeweils in einen 4er-Sitzplatzkreis und sind dafür die Moderation zuständig. Und dann können bis zu 3 Personen hinzukommen. Und das ist ja wie so eine Fishbowl, Menschen kommen und gehen. Es gibt eine Person vom Team, deswegen sind wir ja zu dritt, die läuft durch die Gegend und informiert Menschen über das Projekt und dass es die Möglichkeit zur Teilnahme jetzt gibt. Und sagt dann immer dazu, also ist natürlich alles freiwillig und wenn sie gehen müssen, dann gehen sie einfach. Und deswegen entsteht dieses Kommen und Gehen bei uns halt wie in der Straßenbahn. Wir sind auch nur nicht so weiter wie andere Fahrgäste eben auch. Nur wir dürfen eben in Kooperation mit den kommunalen Verkehrsbetrieben Menschen ansprechen und zum Gespräch einladen. Genau, und dann treffen wir natürlich auf sehr viele Menschen, die total gestresst sind, die sich verabschiedet haben von dem demokratischen Diskurs oder auch überhaupt der Hoffnung, dass irgendwie sie teilhaben könnten oder gar nicht verstehen, dass es ihnen tatsächlich vielleicht auch wichtig sein könnte. Also wir kommen auf die Leute zu und sagen, also wir haben ja ein Thema von der Stadtverwaltung Dresden, das interessiert Menschen in der Verwaltung dort, was sie zu diesem Thema denken und wissen und wie sie damit umgehen. Und dann sagen die ganz häufig, ja, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß das ja nicht. Und dann ist die große Schwierigkeit, dann einen Weg reinzulegen, zu sagen, doch, doch, alles, was uns hier als Thema betrifft, hat auch mit ihrem Leben zu tun, aber ist vielleicht einfach nicht so richtig präsent. Oder Menschen gehen auch immer davon aus, dass sie eigentlich zu wenig davon wissen und zu wenig Ahnung haben. Und dann sagen wir, nee, wir nehmen das, was sie erleben im Alltag und das ist entscheidend, mehr brauchen wir gar nicht. Und dann beginnen Menschen ganz anders darüber nachzudenken, dass sie zum Beispiel das Thema kommunale Wärmeplanung, als sagen wir mal das Thema, was bislang bei uns am spezifischsten oder weitgehendsten von der Lebenswelt der Allgemeinheit entfernt ist, möglicherweise, dann am Ende doch entdecken, ach so, ich habe ein ganz konkretes Anliegen an das Thema. Das betrifft mich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meine Heizkosten gucke. Und da ist mein Weg da rein. Und da sitzen dann auch Kinder bei uns. Die haben eigentlich zu diesem Thema überhaupt, also ist wirklich noch ein bisschen weit entfernt und entdecken aber trotzdem, ah, wie sich die Eltern darüber unterhalten, was hier gerade los ist zu diesem Thema Heizkosten und Wärmequellen, das kommt auch bei mir an. Ich darf nämlich neuerdings, muss ich meine Heizung immer niedriger drehen und da gibt es dann Auseinandersetzungen mit der Familie. Und so ist der Weg in diese politischen Themen rein und wir versuchen halt über einen sehr breiten Ansatz, die möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu erfahren. Und wir verbinden das immer mit der Lebenswelt der Menschen. Also wir sagen nicht, was ist ihre Meinung, sondern immer, was ist ihre Erfahrung? Weil erst in der Erfahrung der Menschen liegt das Gold. Da liegt diese Verknüpfung zu sehr komplexen Themenfeldern. Und da liegt auch das, was überhaupt nicht mehr kontrovers sein muss, nämlich sowas wie, es ist spannend zu teilen, womit ich mich im Alltag, wo ich ständig an Grenzen oder Hürden stoße, wo es für mich nicht weitergeht, wo ich auch irgendwie verzweifelt bin oder unwillens und nicht verstehe, was das eigentlich soll politisch. Und ab da wird sozusagen beginnt der Gedankenprozess bei uns, wo wir gemeinsam darüber nachdenken, was Menschen eigentlich bräuchten, damit sie die Dinge besser verstehen. Oder welche guten Erfahrungen sie schon gemacht haben, die sie gerne weitergeben wollen würden, die sie auch nicht nur für sich behalten wollen würden. Oder wenn sie zum Beispiel entdecken, ah, ich bin gar nicht alleine, das haben ganz viele vor mir schon eingebracht, dann ist das ein Weg auf einmal, der nicht nur ermöglicht zu sagen, Teilhabe macht ja doch total Sinn und die Themen betreffen mich, sondern ich kann auch in der Verbindung zu anderen Menschen sehen, wir sind eine große Gesellschaft und wir müssen hier miteinander zusammenarbeiten, damit es gut wird. Und jede einzelne Person ist dann wichtig.
Finde ich ganz spannend, was Sie beschreiben, vor allem auch, weil wir ja gerade in den klassischen politischen Beteiligungsformaten sehen, dass es häufig akademisiert ist, dass wir häufig einen Bias drin haben oder eine Schieflage hin zu besser gebildeten Menschen, die ja ressourcenmäßig so ausgestattet sind, sie haben vielleicht etwas mehr Zeit dafür, müssen sich über andere, vielleicht ökonomische Zwänge nicht so viele Gedanken machen und haben deshalb die Zeitressource, sich zu beteiligen. Sie sind besser informiert, sie fühlen sich vielleicht auch mehr in der Lage, etwas beizutragen. Und ich habe den Eindruck, dass Sie genau mit diesem Format, so wie Sie das beschreiben, das Ganze auf den Kopf stellen und sagen, nee, wir kommen hier an alle ran. Stimmt das oder haben Sie auch diesen Bias trotzdem noch? Weil man kann ja auch gerade, wenn es Freiwilligkeit ist, sagen, auch in so einer Straßenbahn trennt sich das dann oder spaltet sich das dann doch auf, dass sich dann hinterher nur die hinsetzen, die ich gerade beschrieben habe, als privilegierte Gruppe.
Genau, wir haben das sehr lange, sehr genau dazu gearbeitet und unser Projekt ausgerichtet und immer überprüfen lassen. Und wir sind auch letztes Jahr evaluiert worden durch die Fernuniversität Hagen. Die hatte da auch einen spezifischen Fokus darauf, wen erreichen wir als Beteiligungsprojekt, das sich innovativ selbst beschreibt. Wenn wir orientieren uns an der More-and-Kommen-Studie zu dem unsichtbaren Drittel. Diejenigen, die sich zurückgezogen haben, die entweder mit viel Enttäuschung oder eben auch mit Pragmatismus auf das demokratische System blicken und sagen, ich habe mich immer versucht zu beteiligen, ich mache das nicht mehr, weil ich weiß nicht, wie ich meine Stimme hier unterbringen kann und das ist alles irgendwie zu weit weg. Oder die Pragmatischen, die sagen, Und das ist auch bei unserem Projekt kommt das viel vor. Ich käme auch in einer Diktatur ganz gut klar. Also mir ist es egal, ich muck einfach nicht auf und dann wird mir nichts passieren. Und die erreichen wir zu knapp ein Drittel, also zu ungefähr 28, 29%. Die sitzen auch bei uns und wir hören das, diese Position, dann wissen wir ungefähr, dass die eben zu diesem Spektrum gehören. Aber bei uns nehmen eben auch viele Teil, die sehr offen sind, die sehr sozusagen aus so einer etablierten Position auf gesellschaftliche Prozesse blicken und die gut belesen, mit vielen Ressourcen ausgestattet sind. Aber es ist eben auch genau wichtig, diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Typen in den Austausch zu bringen und zu sagen, es gibt nicht nur das eine, es gibt nicht nur das andere, sondern das ist alles da an gesellschaftlichem Spektrum und wir müssen gucken, wie wir diese Brücken zueinander bauen können und möglichst so stabil, dass sie auch in politischen Krisen auf ein neues Fundament sich gründen können. Das nicht eins ist, was oberflächlich mit irgendwelchen Slogans daherkommt, irgendwelchen politischen Narrativen, die sowieso nicht weit reichen, sondern spätestens, wenn das Problem dann in der eigenen Wohnung oder am eigenen Arbeitsplatz vorhanden ist, auf einmal so Grabenkämpfe ausbrechen und dann braucht es echt ein anderes Verständnis. Und indem wir entdeckt haben, dass es gar nicht sein muss, auf die Meinung zu gucken, sondern das eigentliche, wirkliche Potenzial in dem Meinungsbildungsprozess liegt. Also wie kam eine Person zu diesem Zeitpunkt, wo sie bei uns in der Bahn sitzt, zu dieser Meinung? Welche entscheidenden, prägenden Erfahrungen waren dazu notwendig und wichtig, um diese Weltansicht auszubilden und nicht eine andere? Und das hat nicht nur viel mit den Erfahrungen zu tun, sondern auch mit Abwesenheit von Erfahrung. Also wenn ich immer nur erlebt habe, dass mein Leben ein Kampf ist, dass mir nicht geschenkt wird, dass ich keine Unterstützung erfahre, dann werde ich nicht sagen auf einmal, ja, nee, aber da ich teile gerne, was ich habe, ich gebe das gerne weg, sondern das ist total klar, diese Menschen kämpfen. Und dann wäre es falsch zu sagen, nee, aber kämpf doch einfach mal nicht. Sondern die Welt sieht einfach ganz anders aus. Und wenn ich in dieser Position gewesen wäre, dann stände ich möglicherweise genau an derselben Stelle und würde genau dasselbe vertreten. Und das müssen wir einfach anerkennen als Gesellschaft, dass es halt einfach riesig ist, die Erfahrungsspektren, die wir als Gesellschaft in uns tragen. Und wir müssen ganz anders lernen, darauf zuzugehen, als Menschen, aber eben auch von politischer Seite.
Jetzt haben wir zu dem Thema Nichtwahl an der Universität Duisburg-Essen viel Forschung gemacht, unter anderem auch mit Fokusgruppen. Und eine Erfahrung, die wir dort immer wieder gemacht haben, ist, dass Menschen über Politik als ein unangenehmes Gesprächsthema sprechen. Dass sie sagen, ja, das ist ja mit Streit behaftet oder auch, wie Sie schon gesagt haben, auch, das deckt sich, da fühle ich mich nicht so richtig bewandert, da fehlen mir vielleicht auch die Worte, um mich da auszudrücken. Also da waren oft so Vorbehalte, auch über dieses Thema offen zu sprechen. Und wir sind dann eher über Umwege eigentlich auch zu dem gekommen, was uns interessiert. Und das würde mich bei Ihnen auch interessieren, inwiefern Sie da einfach völlig offen reingehen oder dann doch mit einem gewissen Ziel. Denn seit 2023, habe ich in der Vorbereitung gelesen, nutzt das Team auch eine speziell dafür entwickelte App, wo im Grunde genommen die Diskussionsbeiträge dann schon auch anonymisiert dokumentiert werden, so dass man mit den Beiträgen, die sie dort in dem Projekt schaffen, ja, wie eigentlich so ein Datenschatz wirklich auch arbeiten kann, die analysieren kann. Wie funktioniert das? Wissen die Teilnehmenden genau davon oder ist das sozusagen so eine Art Beifang der Daten? Wie funktioniert das? Weil das verändert ja auch noch mal was und in gewisser Weise akademisiert es das vielleicht durch die Hintertür dann doch und kann ja auch neue Vorbehalte schaffen für die Gespräche oder blicke ich da falsch drauf?
Ja, wir hatten dieselben Befürchtungen, dass es das Projekt sehr verändern würde, dass die Menschen Angst hätten, dass sie dann nicht teilnehmen würden. Tatsächlich ist es den Menschen, also zu 99,99% völlig egal, was wir da in der Hand haben und mittippen. Gab so mindestens vielleicht mittlerweile, ich sag mal so 7 Personen, die ich persönlich hatte, die gesagt haben, was machen Sie da eigentlich die ganze Zeit? Aber bei diesen vielen Tausend ist es ja absolut verschwindend gering. Und wir erklären das dann natürlich immer. Wir sagen, also uns ist auch ein nettes Gespräch zu wenig. Wir wollen eine größere, wir streben eine größere Wirkung an. Wir wollen, dass das, was wir hier miteinander besprechen, einen Effekt hat, der sich an Verwaltung und Politik richtet. Und dazu müssen wir das tun hier. Und das, was wir machen, ist, wir haben entdeckt, dass wenn wir jetzt einfach nur pauschal mitschreiben würden, das ergibt überhaupt gar kein konstruktives gesellschaftliches Stimmungsbild, sondern das hat so eine Tendenz Richtung Abgrund. Alles ist schlecht und dann würde man aufschreiben, ja, okay, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und es funktioniert ja auch vieles nicht. Aber wir schauen dann immer danach, was ist das eigentliche dem zugrunde liegende unerfüllte Bedürfnis? Und ich mache das mal an so einem kleinen Beispiel deutlich, als wir letztes Jahr das Thema Demokratie unserer Träume hatten. Da sind wir natürlich auch ziemlich ausgelacht worden, gerade zur Bundestagswahl. Es war eine sehr schwere Zeit da für uns in der Bahn. Und die Menschen, die zu uns kamen, haben gesagt, naja, also Demokratie würde dann gut, wenn erstmal alle erschossen würden. Und da kann ich das natürlich nicht aufschreiben, sondern, also das kann man ja auch schlecht der Politik dann präsentieren und sagen, ja, also das wäre jetzt mal so eine tolle Idee. Sondern wir sagen, was ist das, was die sich versuchen, davon zu befreien? Also was macht es besser, wenn jetzt ja alle tot wären? Und dann sagen die, ich weiß noch genau, die ersten zwei Personen, die diesen Gedankenverlauf mit mir da durchgegangen sind, die hätten dann Ruhe vor der Politik, vor diesem ganzen Gezeter die ganze Zeit. Also es geht um Ruhe. Es geht um Ruhe davor, wie Politik und Politikerinnen miteinander diskutieren, sich gegenseitig abwerten, dann doch miteinander Kompromisse schließen müssen, in Koalitionen zusammengehen müssen, es klappt alles nicht, dann beginnt wieder die Abwertung und so weiter und so fort. Und das macht Menschen wirklich wahnsinnig. Und die kommen dann mit richtig schlechten Ideen. Und als wir aber erfahren hatten, okay, es geht eigentlich darum, sich zu befreien von diesem destruktiven Miteinander und Ruhe zu erreichen, war nämlich der Vorschlag dann, die sollen Supervision machen und sich auf einen neuen, besseren Umgang miteinander eignen. Und der Ausgangspunkt ist Töten und am Ende steht Supervision. Und das sind ja, es könnte ja nicht ferner voneinander entfernt liegen. Und das muss man aber mit Menschen durchgehen, damit wir auf ein neues, konstruktives Stimmungsbild kommen und wirklich gute Vorschläge. Und das notieren wir dann. Also diese Sachen. Und dann sind wir so Transmitter zwischen den Fahrgastgenerationen. Also wenn Menschen kommen und sagen, ja, ich bin auch total gestresst von der Politik, dann sagen wir, das haben wir hier schon mal gehört. Wir würden jetzt mal anklicken, dass Sie das gut finden, diesen Punkt, ne? Und dann überlegen wir gemeinsam an dem nächsten Punkt und dann entsteht sowas wie ein quantitatives und qualitatives Stimmungsbild. Also das wächst in die Breite über einzelne Beiträge und die einzelnen Beiträge können dann die nächsten Fahrgäste, die kommen, dann auch noch bewerten. Also weil man dann im Gespräch miteinander daran vorbeikommt. Wir haben aber kein Leitfrageninterview vorbereitet, sondern wir entwickeln das gemeinsam mit den Menschen. Also die Menschen bringen das ein und wir schauen auf die gerade beschriebene Art und Weise, wie können wir daraus sinnvolle, zielführende Beiträge machen, die uns wirklich helfen, weil sie auch die eigentlichen zugrunde liegenden Probleme adressieren.
Da schließt direkt meine nächste Frage an. Also natürlich ist das erstmal ziemlich schockierend, wenn Sie sagen, wie das auch ausgesprochen wird, wie da vielleicht die Ansichten sind, vielleicht sind es sogar schon Einstellungen, die da geäußert werden. Also es klingt ein bisschen für mich nach Krisenerschöpfung und nach Streitverdrossenheit auf eine Weise. Und wenn man das jetzt dreht, so wie Sie sagen, also wir hören zu und was kann man daraus machen? Also hat das das Potenzial zur Veränderung? Vielleicht nur zuhören als Wert für die Verwaltung, die was daraus lernen kann? Oder hat es auch das Potenzial zur Veränderung vielleicht der Menschen selbst, die sagen, das war ja jetzt wirklich mal eine gute Erfahrung? Oder ist das eher dann der Tropfen auf dem heißen Stein? Man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, sie machen das in Dresden. Zwischenzeitlich gibt es noch andere Städte. Chemnitz, Leipzig sind hinzugekommen. Wir haben ostdeutsche Städte an der Stelle. Gibt es das auch im Westen? Also stecken jetzt mehrere Fragen schon direkt drin.
Ja, also ich kann auf die erste Frage, ob das nicht alles erschöpfend ist und so und noch die Stimmung verschlechtert, kann ich sagen, die Menschen kommen zu uns und sind erstmal auch sehr misstrauisch. Was passiert jetzt? Werde ich gleich belehrt? Wird mir gleich ein moralischer Vorwurf gemacht? Das machen wir alles nicht. Wir sagen, wir wollen verstehen, wie wir hier besser miteinander klarkommen. Und Ihre Perspektive fehlt im Moment. Und deswegen ist sie uns wichtig. Und wir brauchen so viele, wie es irgendwie geht, damit wir hier auf neue Ideen kommen. Und das, was die Menschen dann sagen, ist, also ich kann aus der Bahn zitieren, eine ältere Dame, die schon mal bei uns teilgenommen hatte, die wir dann wieder angetroffen haben und die ihre Freundin zu uns geschickt hat mit dem Hinweis, geh da mal hin, das macht nämlich total Spaß. Und
Schön.
wenn in einer Alltagssituation wie in der Bahn mit fremden Menschen über kontrovers nachdenken Spaß macht, ich glaube, dann sind wir eigentlich schon am
Guter
Endziel
Weg.
angekommen. Besser kann es fast nicht werden. Und wir lachen auch ganz viel. Also wenn Menschen hinsetzen und die Art, wie wir sie begrüßen, ist sozusagen klar, wir sind hier alle am Rumscheitern. Hier weiß niemand irgendwas besser. Wir sind auf Augenhöhe und wir sind auch jetzt nicht die Person, die Wahrheit kennen, sondern wir wissen, die Wahrheit beginnt sowieso zu zweit und wir brauchen immer das Gegenüber, um weiterzukommen. Und diese Art, neu miteinander ins Gespräch zu kommen über schwierige Themen, ist, glaube ich, ganz entscheidend, um diesen Blick zu öffnen für andere. Ah, es geht eigentlich, wir können das eigentlich. Aber wir müssen wirklich Dinge anders tun als bislang. Jetzt habe ich die zweite Frage
Die zweite
vergessen.
Frage
Ach
war, kann
so,
das ein
Ostdeutschland.
Exportschlager sein? Genau, also im Moment
Ja,
sind Sie auf
ich hoffe.
Ostdeutschland konzentriert, ne? Ja.
Genau. Aber das kommt einfach nur daher, weil natürlich das Projekt in Dresden gestartet ist und dann war nach Leipzig gehen oder nach Chemnitz gehen leichter. Inzwischen mussten wir aufgrund fehlender Förderung in Leipzig unseren Standort wieder schließen. Aber das gibt uns Zeit, die breitere Skalierung vorzubereiten und Schulungen aufzubauen, nochmal so richtig, die für Vereine sind, die sozusagen das Projekt noch gar nicht kennen und umsetzen konnten. Und genau, also mein Wunsch ist, dass, oder meine Vision ist, das ist ja eigentlich eine globale Idee, überall, wo so ein bisschen ÖPNV durch die Gegend rollt, kann eigentlich das Projekt stattfinden. Und wir brauchen für globale Themen, wie zum Beispiel Migration oder Klima oder soziale Gerechtigkeit, brauchen wir nicht nur ein punktuelles Gesprächsprojekt, sondern eins, was wirklich viel sich verbindet. Und durch unsere Technik, unsere App, können wir die Wissensstände unterschiedlicher Städte miteinander verbinden und wissen dann, ah, in Leipzig wird das Thema so diskutiert, in der Lausitz ganz anders. Wir gehen jetzt sehr, sehr wahrscheinlich nach Berlin. Da ist es so, in München ist es wieder anders. Das soll sich miteinander verbinden, um klarzumachen, wir leben hier alle gemeinsam und wir haben alle Themen, die uns beschäftigen und sinnvolle, schlaue Dinge, die wir beitragen können. Und wir müssen das sozusagen spüren. Und das ist, und zwar im direkten Gespräch. Nicht nur so in der digitalen Welt, sondern es muss ankommen im direkten Austausch miteinander, um zu verstehen, wir als Gesellschaft basieren wirklich auf einer intensiven Kooperation und nicht auf Kampf.
Ein starkes Plädoyer am Ende des politischen Pausen-Podcasts. Christina Krömer ist zu Gast und wir haben über dieses wirklich, wirklich spannende Demokratieprojekt, man kann sagen, bewegte Demokratie im ÖPNV miteinander gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und ganz viel Erfolg weiterhin mit dieser wichtigen Aufgabe.
Vielen Dank.